D-Radio Wissen. Update.
Das berührt mich wahnsinnig, dass ich einen Mörder vor mir stehen sehe und nicht weiß, ob er die Wahrheit sagt.
Ein Überlebender von Auschwitz ist heute zum ersten Mal einem Mann begegnet, der mitschuld sein soll an dem, was ihm damals im Konzentrationslager widerfahren ist. Der damalige SS-Wachmann steht vor Gericht, 71 Jahre später. Warum erst jetzt? Das frage ich im Update. Sophie Stiegler hier. Hallo.
Update.
Beihilfe zum Mord in mindestens 170.000 Fällen. Das ist der Vorwurf der Anklageschrift. 170.000 Juden, die aus Ungarn nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden. Der Angeklagte ist 94 Jahre alt und wohnt heute in Nordrhein-Westfalen. 2,5 Jahre lang war er für die SS Wachmann in Auschwitz von 1942 bis 1944. Jetzt, so viel später, muss er sich vor dem Landgericht Detmold verantworten und vor den Überlebenden, die als Nebenkläger auftreten. Einer von ihnen ist Leon Schwarzbaum. Seine ganze Familie starb im Lager. Er weiß genau, was er sich vom Prozess wünscht.
Gerechtigkeit. Und er soll reden, erzählen, was da war. Die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit.
Der Angeklagte gibt zu, dass er Wachmann in Auschwitz war, aber vom Töten will er nichts mitbekommen haben. Umstritten ist, ob ein Wachmann an allem, was im Lager passiert, rechtlich mitschuldig ist. In den 70ern hatte der Bundesgerichtshof geurteilt, dass das nicht so ist. Danach wurden fast alle Verfahren eingestellt. Ein Skandal findet ein Anwalt der Überlebenden von Auschwitz, die beim Prozess als Nebenkläger auftreten.
Die Justiz hat jahrzehntelang versagt, insbesondere die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Die war für die NS-Morde in Auschwitz zuständig. Und diese Staatsanwaltschaft hat über die Jahrzehnte hin mit den absurdesten und rechtlich vollkommen falschen Begründungen permanent sämtliche Auschwitz-Verfahren eingestellt.
Dann, vor 5 Jahren, änderte sich das. Nach dem Prozess gegen den Wachmann Ivan Demjanjuk hat sich die Zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen noch einmal auf die Suche gemacht, nach früheren SS-Mitgliedern. 30 spürte sie auf. Viele der Beschuldigten waren aber schon zu alt oder tot. Der jetzige Prozess ist der zweite gegen einen von ihnen. Das erste Urteil war das gegen den Auschwitz-Buchhalter Oskar Gröning letztes Jahr. Es ist erst der Anfang. 4 weitere Prozesse soll es in diesem Jahr noch geben, falls die Angeklagten noch lange genug leben. Für den Auschwitz-Überlebenden Justin Sonder kommt das alles zu spät, aber er ist froh darüber, dass es passiert.
Wenn er gar keine Strafe kriegt, bin ich völlig einverstanden. Dieser Prozess soll nur darstellen, was einmal war, Leute. Was sich abgespielt hat. Wir haben vielleicht manches in Vergessenheit geraten. Und seid wachsam, passt auf. Das ist das Credo, was man heute sagen könnte dazu.
Also warum das Ganze? Einmal, Mord verjährt nicht in Deutschland. Und die Justiz ist der Meinung, dass man es den Opfern schuldig ist. Und es ruft uns in Erinnerung, was vor nicht allzu langer Zeit Schreckliches in Deutschland passieren konnte. Justin Sonder findet das gerade jetzt wichtig.
Wir leben in einer Zeit, da kommen von rechts ganz besonders starke Angriffe gegen den deutschen Staat. Und dieser Prozess wird beitragen, dass in den Köpfen reingeht, wir brauchen keine braune Richtung in Deutschland.
Diese Warnung bekommt heute noch mehr Gewicht. Laut vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums hat es letztes Jahr 14.000 Straftaten von Rechtsextremen gegeben. Das ist knapp ein Drittel mehr als in der vorläufigen Statistik vom Vorjahr. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten hat sich sogar fast verdoppelt. Es wird damit gerechnet, dass die Zahlen noch deutlich steigen, weil viele Taten erst später gemeldet werden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Mia Maushagen schreibt auf der Facebook-Seite der Tagesschau über den Angeklagten im Auschwitz-Prozess. Gut, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Wir sind es den Opfern schuldig, dass ihnen wenigstens ein Hauch von Gerechtigkeit widerfährt. Irina Eisfeld sieht das anders. Was sich hier abspielt, ist peinlich. Der Angeklagte war noch jugendlich und was konnte er tun gegen die damalige Regierung? Udo Kellmann meint bei Spiegel Online: Über den Sinn und Zweck solcher Prozesse lässt sich trefflich streiten. Ich persönlich sehe eigentlich nur noch die politische Botschaft, die man damit aussenden möchte. Dagegen findet Miguel Iraola es, Zitat, hochgradig erbärmlich, beschämend und ekelhaft, wie einige das Ganze runterspielen. Ich verstehe, dass das Thema NS-Zeit einigen zum Hals raushängt, aber das heißt noch lange nicht, dass man die damaligen Täter nicht noch heute bestrafen sollte. Und André Barth Päper ist bei tagesschau.de dafür, erstmal den Prozess abzuwarten. Aktuell ist er nur angeklagt, nicht verurteilt. Dies bedeutet, Jugend, Zwang, Alternativlosigkeit etc. sind alle noch nicht berücksichtigt, bewiesen bzw. widerlegt.
Was sonst noch wichtig war?
Die Lage in Syrien ist so unübersichtlich, dass die UNO inzwischen damit aufgehört hat, die Toten zu zählen. Vor einem Jahr ging sie noch von 250.000 Toten im Bürgerkrieg aus. Der Guardian berichtet, dass eine NGO jetzt 470.000 Opfer zählt. Das wären fast doppelt so viele. Dazu gehören Menschen, die ermordet wurden und solche, die an den Folgen des Kriegs gestorben sind. Etwa, weil es kein sauberes Wasser mehr gab und keine Gesundheitsversorgung. Es sieht so aus, als würden es noch deutlich mehr, zum Beispiel in Aleppo. Im Ostteil der Stadt haben sich noch Rebellen verschanzt. Sie haben Angst, bald eingekesselt zu sein.
Wir haben Angst vor dem Verhungern, denn unser Vorrat reicht kaum für einen Monat. Die Preise steigen wie verrückt, weil jetzt das Umland von Aleppo belagert ist. Wenn auch Aleppo belagert wird, dann werden noch 500.000 Menschen fliehen.
Die syrische Regierung erobert gerade im Norden des Landes Kilometer für Kilometer. Unterstützt wird sie von russischen Luftangriffen. Die wichtigste Versorgungsroute für Regierungsgegner dort haben sie schon gekappt. Die Offensive war ein Grund dafür, dass die Friedensgespräche in Genf letzte Woche unterbrochen wurden. Heute Abend gibt es einen neuen Anlauf von 17 Staaten, die Lage in Syrien zu verbessern, eine politische Lösung zu finden. Russland ist dabei, die USA, Saudi-Arabien, der Iran und die Türkei. Nur die Syrer selbst sind mal wieder nicht dabei. Momentan erwartet leider auch keiner große Fortschritte. Das Jahr der NATO kam in Rekordzeit. Die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten haben beschlossen, Schiffe gegen Schlepper ins Mittelmeer zu schicken. Dabei ist die Idee erst seit 3 Tagen öffentlich. Auch im Bundesverteidigungsministerium ist man der Meinung, dass die Zeit drängt. Bei schlechtem Wetter setzen demnach kriminelle Schlepper jeden Tag rund 600 Menschen in der Türkei in Boote und schicken sie in Richtung Griechenland. Bei gutem Wetter seien es 3.000 Menschen. Dem will Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein Ende setzen.
Wir können das nicht länger tolerieren. Wir können dieses vor allem gar nicht tolerieren zwischen 2 NATO-Staaten. Deshalb haben wir heute in der NATO lange Diskussionen darüber geführt, dass wir den stehenden Marineverband in die Ägäis schicken.
Das heißt konkret, dass die NATO-Schiffe nach Schleppern suchen, sie aber nicht selber bekämpfen. Das soll die Küstenwache machen. Alle Flüchtlinge in Booten sollen außerdem zurück in die Türkei geschickt werden. Damit soll es sofort losgehen. Die Angst ist groß, dass die Schlepper die nächsten Tage sonst nutzen könnten, um noch schnell so viele Boote wie möglich aufs Wasser zu setzen. Aber nicht alle halten die neue Aufgabe der NATO für eine gute Idee. Agnieszka Brugger, verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, kritisiert im Deutschlandfunk, man dürfe den Umgang mit Flüchtlingen nicht weiter militarisieren.
Nur auf Abschottung und Abschreckung zu setzen, ist am Ende zynisch und trifft natürlich vor allem die Menschen, die aus den Kriegsgebieten dieser Welt den gefährlichen Weg übers Mittelmeer wagen.
Wie mit Flüchtlingen hier in Deutschland umgegangen werden soll, darüber haben Union und SPD gesprochen und einen Kompromiss geschlossen. Bei Flüchtlingen unter 18 soll in Zukunft im Einzelfall geprüft werden, ob sie ihre Familie nach Deutschland nachholen dürfen.
Was noch wichtig wird.
Es ist wieder Berlinale. Ab heute Abend werden 11 Tage lang Filme aus aller Welt gezeigt. Den Anfang macht die Hollywood-Satire Hail Caesar von den Coen-Brüdern. George Clooney wird als Hauptdarsteller auch dabei sein. Am Schluss werden die besten von 18 Filmen mit dem Golden und dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Festivalleiter Dieter Koslik freut sich ganz besonders, dass dieses Jahr niemand Geringeres als Meryl Streep Jurychefin ist. Dazu brauchte es aber auch einen kleinen Schubs.
Das eine ist meine Kollegin, die immer wieder zu mir gesagt hat, schreib ihr doch einfach, ruf sie doch einfach an. Und ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. und dann irgendwann gesagt habe, you always can get a no. Und dann bekam wir ein Yes.
Insgesamt werden auf der Berlinale 400 Filme aus der ganzen Welt gezeigt.
Und sonst in der Welt?
In den Vereinigten Arabischen Emiraten kümmert sich die Regierung jetzt offiziell um Glück und Toleranz. Im neuen Kabinett gibt es eigens 2 Ministerinnen dafür. Regierungschef Scheich Mohammed bin Rashid Al-Maktoum twitterte, Glück sei nicht nur ein Wunsch. In Zukunft werde es auch konkrete Projekte für soziales Wohlbefinden und Zufriedenheit geben. Die jüngste Ministerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist 22 Jahre alt. Sie übernimmt das Ressort Jugend. Viele der Schlüsselposten der Regierung bleiben aber in den Händen der herrschenden Familien in den Emiraten.
In Indonesien soll es bald keine Emojis mehr mit schwulen oder lesbischen Paaren geben. Das Informationsministerium forderte die sozialen Medien auf, die Kultur des muslimischen Landes zu respektieren und solche Ideogramme zu streichen. Es reagierte damit auf Beschwerden von Nutzern, die Emojis von homosexuellen Paaren anstößig fanden. Ein Anbieter von Mitteilungsdiensten hat die Bilder schon gelöscht. Weitere, wie etwa WhatsApp, sollen jetzt folgen. Indonesien ist das Land mit den meisten Muslimen weltweit. Homosexualität steht dort nicht unter Strafe, Gleichberechtigung gibt es aber auch nicht. 77 Minuten hatten der FC Liverpool und der FC Sunderland am letzten Samstag gerade mal gespielt. Da verließen die Liverpool-Fans auf einmal das Stadion. Aus Protest. Denn die Besitzer ihres Fußballvereins hatten eine saftige Erhöhung der Ticketpreise angekündigt. Da wollten die Fans nicht länger mitmachen. Jetzt hat die Fenway Sports Group, der FC Liverpool gehört, eingelenkt. In einem offenen Brief heißt es, dass der Preis für die Tickets jetzt doch nicht auf 100 Euro steigt, sondern stabil bleibt. Man habe einen Fehler gemacht. Die Fans hatten die Clubbesitzer beim Verlassen des Stadions als habgierige Bastarde beschimpft. Auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp schaltete sich ein und forderte eine Lösung. Wörtlich sagte er: Wir wollen Fans, die bis zum Ende des Spiels bleiben.
Wissensnachrichten. Seit Monaten hat die Gerüchteküche gebrodelt, jetzt ist es raus. Ein internationales Forscherteam sagt, es hat zum ersten Mal Gravitationswellen direkt gemessen. Genau die, die Einstein schon vor fast 100 Jahren vorhergesagt hat. Viele sprechen von einer neuen Ära der Astronomie, weil man jetzt zum Beispiel schwarze Löcher und andere Phänomene im All ganz neu vermessen kann. Genau das haben die Wissenschaftler mit ihrem Experiment in den USA auch beobachten können. Was passiert, wenn zwei schwarze Löcher verschmelzen? Aber Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten. Worum geht's dabei eigentlich genau?
Gravitationswellen entstehen, wenn Massen beschleunigt werden, zum Beispiel bei der Explosion von Sternen, wenn die am Ende ihrer Lebenszeit sind. Die Wellen stauchen und strecken den Raum. Also man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie Wellen, wenn ein Stein ins Wasser geworfen wird und die dann so die Seeoberfläche so ein bisschen kräuseln. Die Theorie dazu hatte Einstein vor 100 Jahren aufgestellt. Sie besagt, dass jeder beschleunigte Körper solche Gravitationswellen aussendet. Und je größer seine Masse ist, desto stärker sind die Wellen, lauter Theorie.
Mehr dazu gibt's gleich in der Redaktionskonferenz. Hier geht's mit einem anderen Thema weiter, und zwar mit Sonnencreme. Die brauchen wir dieses Jahr vielleicht schon ab März. Wissenschaftler warnen nämlich, dass es bei uns auf der Nordhalbkugel ein riesiges Ozonloch gibt. Wird, das dann gefährliche UV-Strahlung durchlässt. So, wieso gibt es dieses Loch dieses Jahr überhaupt?
Das liegt am Wetter. Über dem Nordpol hängt nämlich gerade ein ziemlich hartnäckiges Tiefdruckgebiet. Und das sorgt in der Stratosphäre für Extremtemperaturen von minus 90 Grad. Und zwar genau da eben, wo eigentlich die Ozonschicht ist. Das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung, das warnt, dass die schon jetzt extrem dünn ist. Und wenn es so kalt bleibt, dann sind das ideale Bedingungen dafür, dass eben noch mehr Ozon abgebaut wird.
So, das habe ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden. Warum wird das Ozonloch größer, wenn es in unserer Atmosphäre kalt ist?
Wenn es richtig kalt ist, so ab minus 78 Grad, dann bilden sich in der Stratosphäre Wolken. Und wenn es noch kälter ist, dann sind in den Wolken auch noch Eiskristalle. Und wenn dann über dem Pol dunkler Winter ist, dann ist das erstmal alles noch nicht so schlimm. Aber wenn dann im Frühjahr die Sonne wieder scheint, dann kommt an den Eiskristallen eine chemische Reaktion so richtig in Gang. Bei der wird dann das Ozon aufgespalten. Das besteht eigentlich aus drei Sauerstoffatomen, also O3. Und die werden dann so zersetzt, dass normaler Sauerstoff entsteht, also O2. Deswegen gibt es jedes Jahr im Frühjahr ein Ozonloch, in der Regel aber nur am kalten Südpol. Dieses Jahr kann es dann eben aber auch am Nordpol kalt genug sein.
Aber wieso bestimmt überhaupt das Wetter die Ozonschicht? Ich dachte immer, es wären die bösen FCKW, die diese Schicht kaputt machen.
Ja, also das ist auch beides richtig. An der Reaktion ist nämlich auch Chlor beteiligt, also als Katalysator. Und Chlor, das ist in den Fluorchlorkohlenwasserstoffen eben enthalten, also im FCKW, das ist die Abkürzung, und das haben wir Menschen ja jahrelang in die Luft geblasen. Diesmal ist aber der Klimawandel entscheidender. Die Forscher sagen nämlich, dass der letztendlich verantwortlich ist für die tiefen Temperaturen über dem Nordpol. Damit das Ozonloch nicht ganz so riesig wird, müssten die bis März deutlich steigen. Aber ob es dazu kommt, das kann man jetzt eben noch nicht voraussagen.
Na gut, also bis dahin heißt es gut eincremen oder einfach drinnen bleiben. In Chicago gibt es gerade einen Raum, in dem sich das bestimmt lohnt.
Also zumindest für Kunstliebhaber oder Van Gogh-Fans. Ein Kunstinstitut in der Stadt. Das hat eine Einzimmerwohnung, nämlich so dekoriert, dass es da drin genauso aussieht wie auf einem Gemälde von Van Gogh. Das heißt Schlafzimmer in Aal.
Und diese Wohnung, die kann ich jetzt mieten?
Ja, genau. Und die kostet auch nur $10 pro Nacht. Das Ganze ist ein Schnäppchen, ist aber auch Werbung für eine Ausstellung. Als Vermieter tritt in der Wohnungsanzeige Vincent van Gogh selbst auf. Der schreibt, dass er neue Farbe braucht und den Raum deswegen vermietet. Aber für diesen Monat ist die Wohnung leider schon ausgebucht.
Ach, schade. Na gut, vielleicht nächsten Monat wird es dann was für uns. Danke, Anne.
Wetter.
Im größten Teil von Deutschland bleibt es ungemütlich. Heute Nacht kann es erstmal glatt werden bei +3 bis -2 Grad. Morgen regnet und schneit es im Norden dann weiter. In der Südhälfte lässt sich zwischenzeitlich mal die Sonne blicken. Am Nachmittag zieht es sich im Südwesten aber auch wieder zu. Da gibt es dann ebenfalls Schnee. Und auch am Wochenende bleibt es ähnlich wechselhaft.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.